Ich lese uns die Verse 1 bis 8 aus Römer 3. Ich lese den 84er Luthertext unter der Überschrift Der besondere Vorrang Israels. Was haben dann die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jener Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, Psalm 51, 6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Ist's aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht. Soweit Gottes Wort. Wir haben ja unterschiedliche Erkennungsweisen des lebendigen Gottes betrachtet. Die einen durch das Gewissen, die anderen anhand der Natur, Israel anhand der Gesetze, der Gebote. Unterschiedliche Ausgangspunkte der Einzelnen, um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu empfangen. Das kann uns auf der einen Seite schon etwas lehren, dass auch wir in der Begegnung mit anderen Menschen nie denselben Weg der Führung zur Gerechtigkeit in Jesus Christus erkennen wollen müssen, sondern dass jeder Mensch seinen eigenen Weg geführt wird, um zu der Gerechtigkeit in Jesus Christus zu gelangen. Ist uns Menschen gar nicht eigen, ne? Wir hätten es immer so gern, dass jeder das so erfährt und jeder genau schrittweise so geht, wie wir es erlebt haben. Das ist aber nicht so. Gott führt jeden individuell. Nur das Ziel ist dasselbe. Ist zum Beispiel bei den Heiden die Erkenntnis Gottes an der Schöpfung gegeben? Und bei den Moralisten, von denen wir ja gesprochen haben, das Zeugnis ihres Gewissens angesprochen worden? So ist es bei den Juden durch die Offenbarung Gottes unter ihnen geschehen, indem er zu ihnen geredet hat. Das Gehören zum Volke Israel und der Bund Gottes mit ihnen in der Beschneidung hatte den Vorrang oder Vorzug, dass Gott der Herr nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seinen Worten sichtbar und spürbar wurde. Die Frage, was haben denn die Juden für einen Vorteil? Beantwortet Paulus so für wahr, sehr viel. Sehr viel. Sie haben schon einen gewissen Vorzug. Sehr viel nützt der Beschneidungsbund dem Volke Israel. Dieser Beschneidungsbund wurde ja mit Abraham geschlossen, mit Isaak und Jakob und dem ganzen 12-Stämme-Volk einst unter der Führung Josuas. Lesen wir mal einige Verse, damit uns das auch vor Augen gestellt ist. Einmal 1. Mose 17, Vers 9. Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, bei ihren Nachkommen. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten sein. Am achten Tag, Vers 12, und in Vers 14 steht: Wo ein Mann nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Darum, dass es mein Bund unterlassen hat. Also ein wichtiger Bund, den Gott hier mit Abraham und für die Nachkommenschaft machte. Dieser Beschneidungsbund diente nicht zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sondern derselbe war ein Weg hin zu der Gerechtigkeit, die geoffenbart werden sollte. Abraham, ein Vater des Glaubens, ihm wurde bereits mitgeteilt in 1. Mose 15, 6, dass Gerechtigkeit durch Glauben kommt, nicht durch Werke. Auch letztlich nicht durch die Beschneidung, sondern durch den Glauben. Aber die Beschneidung war ein Bund, der zu dieser Gerechtigkeit hinführen sollte. Nachdem das Volk Israel, ihr habt das gewiss gelesen, durch die Wüste gewandert ist, 40 Jahre, waren ja die Nachkommen, die da geboren worden sind in der Wüste, nicht beschnitten. Bevor sie aber das Land Kanaan einnehmen durften, musste die ganze neue Generation beschnitten werden. Sie durfte nicht in das Land der Verheißung, ohne diesen Bund. Gott hätte niemand hineingelassen. Lesen wir es in Josua 5, ab Vers 2. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Kinder Israel zum anderen Mal. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Kinder Israel auf dem Hügel Aralot. Und das ist die Sache, darum Josua sie beschnitt. Alles Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute waren gestorben in der Wüste auf dem Wege, da sie aus Ägypten zogen. Denn alles Volk, das auszog, war beschnitten. Aber alles Volk, das in der Wüste geboren war, auf dem Wege, da sie aus Ägypten zogen, war nicht beschnitten. Denn die Kinder Israel wandelten 40 Jahre in der Wüste, bis dass das Volk der Kriegsmänner, die aus Ägypten gezogen waren, umkamen. Darum, dass sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hat, dass sie das Land nicht sehen sollten, welches der Herr ihren Vätern geschworen hat, uns zu geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Deren Kinder, die an ihrer Stadt waren aufgekommen, beschnitt Josua, denn sie hatten Vorhaut und waren auf dem Wege nicht beschnitten. Und da das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch gewendet. Und dieselbe Stätte ward Gilgal genannt bis auf diesen Tag, das heißt also Abwälzung. Was für einen Vorteil haben die Juden? Vorzug? Sehr viel. Denn dieser Bund, den Gott mit ihnen gemacht hat in der Beschneidung, setzte sie auf diesen Weg, auf dem sie der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, begegnen sollten und somit diese Gerechtigkeit dann anderen verkündigen durften. Der Bund der Beschneidung bewies also schon damals einen großen Vorzug, weil Gott mit Abraham über seine Absichten redete. Er redete mit keinem anderen als mit diesem berufenen Volk. Er redete in 1. Mose 18 mit Abraham über das, was er vorhat, mit Sodom und Gomorra zu tun. In Vers 17 lesen wir, da sprach der Herr, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Ein Vorzug der Beschneidung. Gott redet über seine Absichten. Zumal er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. In ihm, in diesem Bund, in dieser Fortführung des Bundes. Gott redete über seine Absichten mit Abraham. Der himmlische Vater hat zum Volk Israel durch Mose, die Propheten, über seine Gerechtigkeit geredet. Zu anderen hat er davon nicht geredet zu der Zeit, sondern nur durch sie wurde offenbar, was Gott geredet hat, seine Gebote. Er hat geredet zu diesem Bundesvolk wie zu keinem anderen Volk. Zu keinem anderen Volk. Durch Israel, durch die Juden, kam Gottes Wort, Gottes Gesetz, Gottes Heilsplan zu den Nationen. Das darf man nicht vergessen. Im Psalm 147 redet der Herr davon. Da heißt es zum Beispiel in Vers 19 und 20, Gott, er zeigt Jakob sein Wort, Israel seine Sitten und Rechte. So tut er keinen Heiden, noch lässt er sie wissen seine Rechte. Halleluja. Er redete zu denen, mit denen er diesen Bund machte, zu keinem anderen. Also, Paulus sagt mit Recht, sehr viel haben sie Vorzug. Oder denken wir, andere Stellen in 5. Mose 4, möchte ich uns das mal lesen, ab Vers 5. 5. Mose 4. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr also tun sollt in dem Lande, darein ihr kommen werdet, dass ihr es einnehmet. So behaltet's nun und tut es. Denn das wird eure Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern, wenn sie hören werden, all diese Gebote, dass sie müssen sagen, ei, welch weise und verständige Leute sind das und ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrlich Volk, zu dem Götter also nahe sich tun, als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein herrlich Volk, das so gerechte Sitten und Gebote habe wie all dies Gesetz, das ich euch heutiges Tages vorlege? Kein anderes Volk hat die Gebote des Herrn in der Weise anvertraut bekommen wie Israel. Ja, es nützte ihnen sehr viel, die Beschneidung. Lesen wir noch Vers 31 und weitere aus diesem Kapitel. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht lassen noch verderben, wird auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat. Denn frage nach den vorigen Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je ein solch großes Ding geschehen ist oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk Gottes Stimme gehört habe, aus dem Feuer reden, wie du gehört hast und dennoch lebst. Gibt es noch ein zweites Volk? Nein. Oder ob Gott versucht habe, hineinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk zu nehmen, durch Versuchungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Streit und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgereckten Arm und durch sehr schreckliche Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen? Du hast's gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und keiner mehr. Also diese Frage wird gestellt. Wo hat Gott zu einem anderen Volk so geredet? Wo hat Gott aus dem brennenden Busch geredet, ohne dass das Feuer Mose verzehrte oder jemand verzehrte? Zu keinem anderen. Das ist sehr wichtig, gerade im Römerbrief, das zu erkennen, damit wir auch sehen, dass Gott sein Werk durch dieses Volk getan hat und dass wir dem Diener auch dankbar sind, sich gebrauchen zu lassen. Aber ich komme noch drauf, dass ein Diener Gottes es sehr schwer hat. Die Juden haben zwar einen Vorzug, der aber zugleich eine unglaublich große Verpflichtung in sich birgt. Sie sind verpflichtet, sich an das gehörte Wort zu halten. Die anderen waren nicht verpflichtet, die haben es ja nicht gehört. Sie sind verpflichtet, und Gott fordert es von ihnen, sich an das gehörte Wort zu halten, weil sie es ja kennen und anderen diesen Willen Gottes durch ihr Leben und Wort mitteilen sollen. Das kommt ja mit dem Wort des Herrn Jesus überein, und das können wir auch wieder für uns ganz persönlich sehen, dass wir als Kinder Gottes viel mehr zur Rechenschaft gezogen werden als die, die nicht gläubig sind. Weil wir wissen, worauf es ankommt, und von uns verlangt der Herr, dass wir es tun. Ich lese mal Lukas 12, wo der Herr Jesus Folgendes sagt über die Prüfung eines Dieners. Der Knecht, der seines Herrn Willen weiß und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen getan, der wird viel Streiche leiden müssen. Der es aber nicht weiß, hat aber getan, was der Streiche wert ist, wird wenig Streiche leiden, denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. Also auf der einen Seite, Israel hat einen Vorzug, aber sie sind auf der anderen Seite gar nicht zu beneiden, weil das, was Gott geredet hat, auch Gott bei ihnen fordert in der Tat. Und wenn die nicht da ist, sind auch die Erziehungsgerichte vorhanden. Und wir wissen, dass kein Volk auf dieser Erde so gelitten hat wie dieses Volk. Nicht nur aus dem Grunde, weil es abgelehnt worden ist von anderen Völkern, sondern weil es auch zur Rechenschaft gezogen wurde über dem, was es weiß und nicht getan hat. Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert. Denn aus Israel kam der Messias, der gesalbte Erretter für alle Menschen. Für alle Menschen. Durch den Propheten Jesaja wurde das auch angekündigt. Jesaja 49, wenn wir das mal lesen wollen, Vers 5 und 6 lese ich da, das ist die Ankündigung, dass Jesus Christus kommt aus Israel. Und nun, spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich soll Jakob zu ihm bekehren, auf dass Israel nicht weggerafft werde. Darum bin ich vor dem Herrn herrlich, und mein Gott ist meine Stärke, und spricht, es ist ein geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Heil der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Weltende. Der Auftrag des Messias, Jesus Christus, war, das Volk wieder zu sammeln, Israel, die Stämme wieder zu rufen, in die Gemeinschaft des Bundes mit Gott und auch die Heiden. Jesus Christus deutete dies auch der Samariterin am Jakobsbrunnen an, wo es ja um die Frage ging, wo sollen wir denn anbeten? Die Juden sagen ja zu Jerusalem, und unsere Väter sagen hier in Samarien, ihr wisst, dort gibt es ja auch ein Heiligtum, und jedes Jahr feiern ja die Samariter Passa. Es wird ein Schaf geschlachtet, ein Lamm geschlachtet, so wie der hohe Priester das tat im Allerheiligsten, im Tempel, um das Volk zu versöhnen. Und dann werden die Obersten mit diesem Blut besprengt auf ihren weißen Kleidern und man will dann versöhnt sein mit Gott. Das machen die Samariter bis auf den heutigen Tag. Es ist eine extra Gruppe, die ja mal eingeführt worden war nach Israel. Die sind ja nicht in Israel schon immer gewesen, sondern weil die Nordstämme weggeführt werden mussten wegen des Götzendienstes, führte der assyrische König andere Völker in das Land. Und das sind die Samariter geworden, die sich nach dem Gottesdienst des Landes richten mussten. Warum? Weil sie, bevor sie nicht den Gottesdienst Israels annahmen, konnten sie in dem Land nicht leben. Sie wurden von wilden Tieren angegriffen, der Boden gab keine Nahrung her. Sie waren unfähig, in diesem Land bleiben zu können. Dann wurden sie unterrichtet in den Büchern Mose und fingen an, auch einen Gottesdienst auszuüben, um in dem Land Gottes leben zu können. Und das ist die Diskussion, die hier der Herr Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen führte. Und sie sagt, ja, wir wissen ja, der Messias kommt. Unsere Väter, Vers 20, sagt sie, haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, die man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Also auch wieder eine Aussage, ihr, die ihr Heidenvölker eigentlich seid, wisst gar nicht, was ihr anbetet. Und dann sagt der Herr Jesus, wir wissen aber, was wir anbeten, in Israel, denn das Heil kommt von den Juden. Also nochmal zurück zum Römerbrief, Paulus stellt hier die Frage, was nützt den Juden die Beschneidung oder dieser Bund? Sehr viel, denn Gott hat mit ihnen geredet und unter ihnen den Messias aufwachsen lassen. Und das ist schon ein besonderer Vorzug unter den Völkern. Ein Heilsoffenbarer für die ganze Welt sein zu dürfen. Und obwohl ja etliche, so wie der Apostel hier schreibt, vom Glauben abtrünnig geworden sind, kann Gottes Plan nie zur Strecke gebracht werden. Nie. An diesen Vorzugsstatus und der Wahrheit des geoffenbarten Wortes Gottes und dem Volk der Juden ändert auch nichts, nicht der Unglaube etlicher aus ihren Reihen. Gottes Plan, Wahrheit und gezeugter Glaube kann nicht durch menschlichen Unglauben aufgehoben werden. Das darf uns auch wiederum sehr beruhigen. Selbst in einer Zeit, wo die Gottlosigkeit zunimmt, kann Gottes Plan und sein Wirken nicht gebremst werden. Nicht gebremst. Selbst wenn der Nachbar, der vielleicht mal gläubig war, abtrünnig wird, bleibt der Glaube und die Zusagen für die Gläubigen bestehen. Und der Herr sucht, und das musste ich natürlich auch erst mal lernen, er sucht die Seelen zur Erlösung auch ohne Mithilfe von Menschen. Er braucht nicht einen einzigen von uns. Wir sind geehrt, wenn er uns einsetzt, aber er braucht uns nicht. Sein Plan ist unaufhaltsam. Er spricht die Menschen an, auch ohne andere Menschen. Das haben wir auch in der Missionsarbeit oft hören können, dass bevor Missionare überhaupt an einen Ort kamen, dort die Menschen bereits schon von dem lebendigen Gott wussten und von dem Heil in Jesus. Sie kannten den Namen Jesus nicht, aber da ist ein Erlöser, der gesandt worden ist. Gott redet zu den Menschen, er braucht uns gar nicht. Deswegen ist es wunderbar, wenn wir mithelfen dürfen. Aber durch uns wird kein Mensch bekehrt. Es ist immer das Wirken des Heiligen Geistes, ja? Und so auch hier im Römerbrief, ja, auch wenn etliche nicht glauben, wird doch Gottes Treue nie aufgehoben, nie aufgehoben. Gottes Plan kann nicht begrenzt werden durch Unglauben von Menschen. Er geht weiter mit seiner Fürsorge. 4. Mose 23, Vers 19. Da musste ja Biliam, es ist ja einfach interessant, dass Gott Menschen gebraucht, die im Grunde genommen gar nicht für ihn sind. Die müssen Wahrheiten aussprechen. Ja, ein Esel muss dann plötzlich reden und Gott die Ehre geben. Und Biliam, der zum Fluchen gesandt worden ist gegen das Volk Israel, er musste segnen und er musste aussprechen, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereut. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Wir haben ja gelesen, eher sind doch alle Menschen Lügner, aber Gott lügt nicht. Er bleibt treu. 2. Timotheus 2, Vers 13 spricht der Apostel Paulus auch so. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht anders werden. Gott muss zu seinem Wort stehen. Deswegen, auch wenn etliche da sind, die nicht glauben in Israel, geht der Plan Gottes doch nicht zu Ende, sondern Gott geht weiter. Auch mit seinem Volke Israel. Gott, der Herr, kann seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit nicht schmälern oder verleugnen. Niemand, kein Mensch kann mit Gott rechten, weil alle Menschen aus dem Zustand der Ungerechtigkeit herausreden. Keiner redet von sich aus dem Zustand der Gerechtigkeit. Darum kann er nicht mit der Gerechtigkeit rechten. Auch die Juden nicht. Aber Gott, er redet aus der Gerechtigkeit in Ewigkeit. Wir haben in diesem Kapitel Römer 3 das Zitat aus dem Psalm 51 gelesen. Paulus führte es an. Und dort steht ja im Psalm 51, Vers 5 und weitere: Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Was wollte hier David sagen? Er wollte sagen, ja nun, er hat ja eigentlich an Uria gesündigt oder auch an der Batseba, mit der er Ehebruch begangen hat. Aber in Wahrheit hat er allein an der Gerechtigkeit gesündigt, nämlich an Gott. Das ist das Ziel. Er sah nicht die Menschen jetzt in diesem Augenblick allein, sondern er sah die einzig wahre Gerechtigkeit, die Gott ist. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibst, wenn du gerichtet wirst. Mit dir kann keiner rechten. Mit dir kann keiner streiten. Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren, in Ungerechtigkeit. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, in Ungerechtigkeit. Siehe, du hast Lust aber zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Du lässest mich wissen, die heimliche Weisheit, die Gerechtigkeit. Und die kann nie aufgehalten werden, die kann auch nicht irgendwie angekratzt oder geschmälert werden. Das will uns der Apostel auch hier im Römerbrief sagen. Daran ist also deutlich zu erkennen, dass der Unglaube von Menschen nichts von dem Glauben Gottes abbrechen kann. Nichts. Sondern Gott geht weiter. Gottes Heiligkeit ist nämlich von Ewigkeit zu Ewigkeit her und hin. Immer vorhanden. Dagegen ist der Mensch bereits sündlich geboren und unfähig zur Erkenntnis oder zur Erlangung der göttlichen Gerechtigkeit. Durch seine sündliche Geburt hat er in sich keine Befähigung, die Gerechtigkeit zu erkennen oder sie zu erlangen. Sie muss für ihn erworben und ihm aus Gnaden geschenkt sein. Anders geht es nicht. Siehe auch die Aussagen Gottes über die Unkenntnis von Gerechtigkeit bei Hiob. Hiob versuchte ja auch, als er provoziert worden ist, versuchte er mit Gott zu rechten und zu reden. Und der Herr sagt dann in Hiob 38 und spricht auch mit ihm: Sage mir Folgendes an. Wer ist der, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und lehre du mich. Wo warst du denn, als ich die Erde gegründet hatte? Sage an, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? Worauf stehen ihre Füße versenkt, Hiob? Oder wer hat ihr einen Eckstein gelegt? Da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Kinder Gottes, wer hat das Meer mit Türen verschlossen? Da es herausbrach wie aus Mutterleib, da ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, da ich ihm den Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Türen und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen? Wo warst du, Hiob? Rede, wenn du mit mir rechten willst. In Kapitel 40 lesen wir dann Folgendes. Hiob wurde dann demütig und merkte, dass selbst seine Haltung nicht Gott in seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit verändern kann, beziehungsweise dass er sie gar nicht erkennen kann. Und er sagt, siehe, ich bin leichtfertig gewesen. Was soll ich denn antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und ich will nicht mehr antworten. Zum anderen Mal will ich es nicht mehr tun. Und im 42. Kapitel bekennt er Folgendes und sagt, ich hatte von dir mit Ohren gehört. Dadurch habe ich mich erdreistet, jetzt gegen Gottes Plan zu reden und zu sagen, nun ist ja alles verdorben, das und das. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Gottes Plan kann also nicht aufgehalten werden. Er bleibt souverän. Der Apostel zeigte also in den Versen 5 bis 8, dass weder die jüdische Gerechtigkeitsvorstellung darin, dass sie das Gesetz halten wollten, noch die heidnische Vorstellung aus dem moralischen Denken, ich bin ein guter Mensch, ich versuche Gutes zu tun, noch die Heiden in irgendeiner anderen Weise Gerechtigkeit zu erlangen, wirklich Fuß gefasst hat oder Fuß fassen hätte können, sondern allein der Maßstab der Gerechtigkeit Gottes ist und muss aufgezeigt werden. Nichts konnte diese Gerechtigkeit verändern oder irgendwie ersetzen. Gottes Handeln kann also nicht gegen das menschliche Handeln gestellt oder aufgewogen werden, um dadurch im Glanz der Gerechtigkeit zu erscheinen. Das hieße nämlich, dass je ungerechter die Menschen sind, die Gerechtigkeit Gottes im Wert steigen würde. So wird es hier beschrieben. Also sollte unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit preisen? Hat das eine Beziehung zueinander? Nein, es hat keine Beziehung zueinander. Sondern Gottes Gerechtigkeit bleibt souverän. Gott ist ja nicht ein Sündendiener, in dem unser Verhalten seine Gerechtigkeit fördern würde. Sie bleibt, wie sie ist. Unter den Menschen wird das gemacht. Da gibt es ein Aufrechnen untereinander. da wird verurteilt, geurteilt, gegenseitig gemessen und Veränderung gesucht. Aber Gottes Gerechtigkeit kann nicht verändert werden, auch nicht geschmälert werden, weder durch Unglauben noch durch Tüchtigkeit des einzelnen Menschen. Gott hat es einfach nicht nötig, sich am Verhalten der Menschen in Bezug auf seinen Wahrheitsstand zu messen. Er hat es nicht nötig. Das tut nur der Mensch. Im Verhältnis zu dem anderen bin ich wahr, bin ich gut, bin ich besser, bin ich richtig, bin ich gerecht. Das macht nur der Mensch. Gott misst das nie, seine Gerechtigkeit nie am Verhalten der Menschen. Gott selbst braucht auch keinen Beweis seines Gutseins. Er ist es. Er braucht keinen Beweis, denn er ist gut und vollkommen. So wie es der Herr Jesus auch dem reichen Jüngling sagte, der so spontan, er sah ja nur einen Menschen vor sich, sagte: guter Meister. Und der Herr Jesus korrigiert ihn sofort und sagt: niemand ist gut. Nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut. Er braucht keinen Beweis dafür, er ist es. Trotz aber des Vorzuges Israels, besondere göttliche Offenbarung empfangen zu haben, bleibt es ja dennoch in dem Zustand der Ungerechtigkeit verhaftet und benötigt genauso die Erlösung in Jesus Christus wie andere Völker. Also noch einmal, es hat einen Vorzug, das Volk Israel, weil Gott zu diesem Volk gesprochen hat, wie zu keinem anderen Volk. Gott hat sich nicht geoffenbart einem anderen Volk in dieser Weise. Er hat zu keinem anderen Volk geredet, sondern nur zu dem Volke Israel. Ja, aber dieser Vorzug diente nicht zur Erlangung der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht? Sondern sie ist auch nur in Jesus Christus gebunden, allein. Und deswegen die Apostel natürlich, wie auch der Paulus, er hat ja die Gerechtigkeit nur durch die Begegnung mit Jesus gewonnen. Und diese Gerechtigkeit hat er dann auch dem Volke Israel vorgehalten, allerdings zu einer Unzeit. Darum ist er eingesperrt worden 2 Jahre, war er untauglich zum missionarischen Dienst. Wenn man vorpreschen möchte und möchte Gott in die Schule nehmen, dann geht's nie gut. Er wollte Israel bekehren zu einer Zeit, wo es noch nicht dran war, und wurde in Caesarea am Meer 2 Jahre festgehalten. Hier ist auch also das Wort aus Prediger 7, Vers 20 wahr. Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er Gutes tue und nicht sündige. Der Vorzug Israels im Bund der Beschneidung, das Wort von der Gerechtigkeit Gottes empfangen zu dürfen, ist also deutlich, aber zur Erlangung und der Gerechtigkeit und zur Gemeinschaft mit dem gerechten Gott gibt es keinen Vorzug. Gibt es keinen Vorzug vor irgendeinem anderen. Alle Menschen brauchen denselben Weg. Alle, die sich auf die Gnade Gottes berufen und dabei bewusst in aktiv handelnder Sünde bleiben, wodurch vermeintlich Gutes hervorkommen soll, haben keine Erlösung. Haben keine Erlösung, sondern bleiben im Sog der Verdammnis. Und das meint auch der Apostel Johannes, wenn er in seinem ersten Brief Folgendes schreibt. Und da sehen wir eindeutig, es gibt keinen Vorzug im Blick auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da heißt es in Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Vers 6, wer in ihm bleibt, in Jesus, der sündigt nicht. Wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer also bewusst in der Sünde bleibt, kennt Gott nicht und ist in dem Fahrwasser der Verdammnis, im Fahrwasser des Teufels zu Hause. Alle müssen aus Gott neu geboren werden durch Jesus Christus, damit sie aus der göttlichen Gerechtigkeit heraus nicht wieder aktiv der Sünde dienen. Soweit zu diesem Vorzug Israels, aber im Blick auf die Gerechtigkeit vor Gott kein Vorzug, sondern alle Menschen sind eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen, sich von den Werken des Teufels lösen zu lassen.